Herzlich willkommen bei Jetzt TV. Hier ist Andi und bei mir zu Gast ist Pia. Sie ist Ärztin, Autorin und spirituelle Lehrerin. Hallo Pia.
Servus Andi.
Grüß dich. Was mich interessiert, wie kommst du eigentlich zu dem Namen Pia und was bedeutet er?
Oh, den Namen habe ich jetzt ein Vierteljahrhundert ungefähr und habe ihn von meinem Guru Osho, früher Bhagwan, der ja immer Namen vergeben hat. Und mich hat er Pia genannt. Und Pia heißt Liebe.
Okay. Schöner Name.
Ja, er war zunächst schwierig. Also als ich den Namen gekriegt habe, hatte ich das Gefühl, ich habe 5 Nummern zu große Schuhe bekommen.
Ach so, wegen der Bedeutung oder wegen dem Klang? Oder?
Wegen der Bedeutung. Aber so langsam wachse ich rein.
Fühlst du dich jetzt mittlerweile ganz wohl schon damit?
Ja.
Schön. Also du sprichst unter anderem viel übers Erwachen. Und ich würde mich für deine Definition für Erwachen interessieren. Was ist Erwachen?
Eigentlich spreche ich wenig über Erwachen. Und zunehmend weniger. Also ich mag diese Begriffe von Erwachen und Erleuchtung und so weiter zunehmend weniger, weil da so ein großes Gewicht, so eine große Bedeutung drin hängt, die unserem Geist gar nicht so gut tut.
In welcher Form?
Erstens, das will ich haben.
Ja.
Tut dem Geist nicht gut, macht krack. Das ist das, worum es geht und alles andere nicht. Es macht eine große Blase. Okay, das ist mal das Erste. Ich spreche gar nicht zu viel davon. Lieber spreche ich von Glücklichsein. Oder mehr. Oder von unserer inneren Freude, die uns allen zugänglich ist, als ein Kontinuum. Wenn jemand anders das dann, ich weiß nicht wie nennt, Erwachen oder sonst wie.
Okay.
Zweitens, das war jetzt mein Subjektives. Zweitens, historisch oder geschichtlich oder philosophisch bezeichnet, damit wird erstens eine Einsicht. Eine Einsicht, die kurz oder lang dauern kann in das, was kein Anfang und kein Ende hat. Und es wird damit bezeichnet, die Umsetzung dieser Einsicht im Leben. Das sind eigentlich ganz coole Dinge.
Also die Einsicht in das, was kein Anfang und kein Ende hat. Und das im Leben sozusagen, diese Einsicht zu integrieren.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt?
Naja, das persönliche Leben ist kleiner als das, was kein Anfang und kein Ende hat. Also ist es praktischer, das Leben in das Größere zu integrieren, als das Größere ins Kleinere.
Okay.
Aber genau da ist der Haken.
Ist das, wie du erwachtes Leben definierst? Diese Integration? Oder wie würdest du hast ja auf deiner Website habe ich gelesen, dass du da stand etwas von erwachtes Leben und ich würde mich einfach nur interessieren,
was ist das?
Was das sozusagen aus in deinen Worten ist.
Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich einen kahlen Baum vor einem kahlen Haus in einer fahlen Wintersonne. Ich selber bin verschnupft. Also die Aussichten sind nicht so gut. Jetzt mal gerade hier. Erwachtes Leben bedeutet, dass ich in der Lage bin, zugleich und trotzdem und auch diese immense Lebendigkeit wahrzunehmen, die hinter jedem Fenster stattfindet. Die Kinder, die da vielleicht gerade laufen lernen, das Saft in dem Bau und das ganz Große, was sich äußert und manifestiert in jedem Augenblick, auch in der Fallensonne, kahlen Baum, kahlen Haus.
Okay, warte, vielleicht kann ich dir helfen. Einmal mache ich ganz kurz hier oben noch das Licht zusätzlich an. Das wird dann noch ein bisschen schöner aussehen, das Bild. Und hier ist noch mal eine andere Aussehen.
Wow, da ist
so viel besser,
da
aber ist ein bisschen schöner tatsächlich.
Schau, kaum
also
sage ich.
Das ist das immer sehr schön. Da ist ein Baum gleich vor dem Fenster.
Na, schau, kaum sage ich das. Schon kommt mir die Welt und das Leben entgegen. Ein Vorhang geht auf und ich sehe ein Stückchen blauen Himmel.
Ah.
Das meine ich mit erwachtem Leben.
Und was wäre jetzt das unerwachte Leben sozusagen im Vergleich?
Das unerwachte Leben wäre, boah, schon wieder so kalt, schreckliche Mietskasernen, nie wieder werden die Bäume Blätter kriegen, bin ich ein armer Tropf.
Oh, das hört sich sehr düster an, sehr traurig. Das Glas ist halb leer, statt halb voll. Oder voll. Ja, okay, also das heißt, eine Menge Sachen offenbar nicht sehen, wenn ich es richtig verstehe, die einen oder anderen vorbeiziehen aufgrund von vielleicht von einer sehr kalten Weltansicht.
Und einer zu wenig tiefen und zu wenig weiten Weltansicht. Und einer zu egozentrierten Ich-Bedeutsamkeits-beschwerten Weltansicht. Oh, heute habe ich schwierige Worte.
Die Ego-Bedeutsamkeit, also das heißt, sich selber sozusagen so stark in den Mittelpunkt stellen, alles geschieht mir. Was ist denn, was zieht denn daran das Leben, diese Ego-Bezogenheit, was zieht denn da das so runter?
Jetzt, wir waren heute Vormittag im Naturkundemuseum hier in Berlin und haben nicht nur die Dinosaurier-Skelette bewundert, sondern auch so diverse Videoinstallationen. Und da ist zum Beispiel eine, die ich sehr schön fand, wo da liegt man und dann ist oben an die Decke projiziert, die Entstehung des Universums und wie das alles war bis heute über die Milliarden Jahre. Und dann noch so eine Zoom-Geschichte weg von wo ich gerade bin, dann in die Höhe und der Mond und die Planeten und die Galaxis und so weiter.
Oh. Klingt beeindruckend.
Das ist auch richtig klasse. Der Outcome ist, ich als Individuum, das ich ja auch bin ein winzig klein, zeitlich und räumlich betrachtet. Wenn ich diese Einsicht wirklich reinlasse, dann wird so manches weniger wichtig, was ich vielleicht 10 Minuten vorher noch wichtig gefunden hätte. Und das ist eine ungemeine Erleichterung. Und ich kann viel besser das, was jetzt tatsächlich ist, genießen und mich erfreuen. Vor diesem immensen Hintergrund.
Ach, weil vielleicht sonst sind die eigenen scheinbar großen Probleme, nehmen einfach zu viel Raum ein. Auch so, oh, und dann könnte es natürlich auch immer besser sein. Und mein Vater könnte mich mehr lieben und dies und dann sind da lauter Gedanken.
Die der Job könnte besser sein, das Wetter könnte besser sein, meine Freundin könnte netter sein, meine Kinder könnten besser erzogen sein, meine Eltern könnten besser erzogen sein.
Oh je, das klingt sehr schwer.
Die Politiker könnten klüger sein, das ist ja auch alles richtig, aber vielleicht nicht ganz so wichtig.
Ja.
So. Ich habe in der Zeitung gelesen, ich weiß nicht, ob das zu einer deiner Fragen passt.
Gerne, erzähl einfach.
Jetzt kürzlich in der Süddeutschen Zeitung, die ich sehr schätze, ist übrigens eine der letzten unabhängigen Zeitungen Deutschlands, war ein Artikel über die Zufriedenheit als der kleinen Schwester des Glücks oder Stiefschwester des Glücks oder so ähnlich. Und eine sehr interessante Erkenntnis, die ich bis dahin nicht hatte, war, Wissenschaftler haben festgestellt, dass um zufrieden sein, ist es notwendig, Vorstellungen loszulassen, wie es sein sollte. Okay, ist ja vielleicht den Zuschauern nicht unbekannt.
Kann sein.
Was sie festgestellt haben, war, dass es tatsächlich weh tut, Vorstellungen loszulassen. Und es werden im Hirn, die machen jetzt diese modernen Untersuchungen mit diesem besonderen Art von Kernspintomographen, wenn der Proband aufgefordert wird, eine Vorstellung loszulassen, feuern dieselben Areale im Hirn, wie wenn mir körperlicher Schmerz zugefügt wird.
Oh, echt?
Echt.
Bei Vorstellung loslassen?
Ja. Und es wird dabei auch eine Substanz freigesetzt im Hirn, die nennen es jetzt P-Substanz, P wie Pain. Das heißt, dass es uns nicht leicht fällt, Vorstellungen loszulassen, wundert nicht.
Ja.
Und sollte man auch gar nicht erwarten. Gut ist trotzdem.
Das, was mir dazu einfällt, ist, dass ich, als ich noch viel zu lernen hatte über Beziehungen, nicht so meine Freundin, damalige Freundin, nicht so nett behandelt habe. Und sie hat schließlich, sie hat eigentlich sehr an mir gehangen, aber sie hat schließlich dann sie entschieden, loszugehen und mich allein zu lassen, also aus der Beziehung zu gehen. Und das musste geschehen, sie musste weinen, sie hat ganz heftig geweint. Aber ich habe auch in dem Moment gemerkt, dass sich etwas bei ihr löst dabei. Das habe ich gemerkt. Ich dachte eigentlich zuerst, sie weint, weil sie mich nicht verlassen will. Aber daraufhin war sie dann fähig dazu. Also da war auch meine Schmerz, der durchgegangen werden musste, um dann loszulassen, dass wir beide eben zusammengehören. Interessant. Und sowas, gerade dieser Trennungsschmerz, das ist, glaube ich, haben auch Leute erforscht, die Leute begleitet haben beim Sterben oder bei anderen loslassen, das ist das oft so ein auch ein schmerzlicher Prozess mit dabei, bis dann eine Okayness, sage ich mal, da ist, eine Akzeptanz, ein Loslassen.
Aber ich glaube, das ist eine wichtige Nachricht, zu wissen, nein, du spinnst nicht, wenn du Loslassen nicht magst.
Ja.
Sondern es, ja, wirklich, es tut tatsächlich weh.
Ja, ja.
Aber mach's trotzdem.
Ja, ist interessant, dass das zuerst ein bisschen wehtut. Sich vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Sicherheit, die man glaubte zu haben, weil man dachte, man weiß schon, was los ist, dass die dabei praktisch ein bisschen fallen muss. Das verwundert, glaube ich, nicht, dass das ein bisschen wehtun kann auch. Aber interessant, dass das sogar jetzt die Wissenschaft erzählt. Wow.
Viele interessante Dinge zurzeit. Erforscht.
Ja, und sonst allgemein wollte ich nur sagen, was auch immer dir einfällt, das sage einfach. Ich habe zwar meine Fragen hier, aber nur nach dem Schema F vorzugehen, wäre auch langweilig und unlebendig. Ich begrüße das, wenn du Sachen hast, auf die du von selbst kommst. Was würdest du denn sagen, wie man zu innerer Ruhe finden kann? Das ist ja etwas, was Menschen sich oft wünschen, einfach nur innere Ruhe zu haben. Weil vielleicht der Alltag, das Leben sehr stressig scheint.
Erstmal ist wichtig zu wissen, dass selbst diese Ruhe nicht etwas ist, wo wir weit weggehen müssen, sondern dass sie uns ungemein nahe ist, dass sie bereits vorhanden ist. Nur von all möglicher Unruhe und unruhigen Gedanken und Gefühlen umhüllt oder verdeckt ist. Aber wir müssen sie nicht erst machen, sie ist schon da. Was wir machen müssen, ist dahin uns bewegen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Im Moment experimentiere ich am liebsten mit der ganz, ganz uralten Methode vom Buddha mit der Achtsamkeit und dem Atmen. Und es hat erstaunlich schnelle Effekte. 2.500 Jahre nach Erfindung oder Entdeckung der Methode. Da benutzen wir eine der größten Kräfte, die wir als Menschen haben, und das ist die Kraft der Achtsamkeit oder des Gewahrseins. Oder. Und man sagt, und das ist wohl wahr, dass da, wo ich meine Achtsamkeit hinrichte, da wächst was. Da, wo ich sie abziehe, passiert nichts. Das heißt, es ist wichtig, darauf zu achten, wo ich meine Achtsamkeit investiere. Das ist ein Investment. So, in den Übungen fängt man ganz simpel an damit, dass man sich des Atems bewusst ist und sich sagt, einatmend weiß ich, dass ich einatme, ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Man macht nichts Besonderes, man schnauft ganz normal, wie immer. Der ganze Unterschied ist, dass ich es mit der Achtsamkeit verbinde. Und bereits diese erste von insgesamt 16 Übungen, die Buddha gegeben hat, ist ungemein hilfreich, ungemein praktisch auch, weil ich es immer und überall machen kann. Beim Warten auf die U-Bahn oder in der U-Bahn oder während dem Interview oder in guten und in schlechten Zeiten. Und dann sollte man einfach ausprobieren, selber, macht es einen Unterschied, ja oder nein. Es ist ein Experiment und eine Aufforderung.
Also einfach so seine, mehr mit der Aufmerksamkeit zu sein bei dem, was man tut.
Erstmal beim Atmen.
Beim Atmen, Atmen.
Der Atem ist was Wunderbares, weil wir ihn immer zur Verfügung haben, solange wir leben. Das heißt, ich brauche kein weiteres Instrument. Alles schon da. Das ist sehr praktisch. Dann ist der Atem, was soll ich sagen, eine Urbewegung des Lebens. Und nicht nur des Lebens, des ganzen Universums. Es ist immer die Ausdehnung, Zusammenziehung, Ausdehnung, Zusammenziehung. Wenn ich meine Achtsamkeit auf diese ganz simple, einfache, unesoterische, aber grundlegende und urlebendige Tatsache gebe, gebe ich die Achtsamkeit auf einen ganz wesentlichen Aspekt von Wirklichkeit, der mich sofort verbindet mit Leben, mit mir und mit allem. Weil wenn ich atme, du atmest, mein Ausatmen ist dein Einatmen. Du atmest meine Reste und ich deine.
Ja.
Die Bäume freuen sich über unser Kohlendioxid. Wir freuen uns über ihren Sauerstoff. Stete Wechselwirkung.
Ja, und dass wir beide atmen, ist ja auch eine Verbundenheit. Das ist ja das grundlegend Gleiches.
Richtig.
So individuell wir auch zu sein scheinen, das braucht jeder Mensch, jedes Richtig. Wesen und jedes. Ja, das ist einfach was Grundlegendes.
Es ist grundlegend, es ist groß, es ist weit. Lebendig.
Und dann kann man also sozusagen von hektischem Denken und Stress dann vielleicht einfach mal zur Ruhe finden, dadurch, dass man die Achtsamkeit kultiviert so ein bisschen, so was man ganz vielleicht bestimmt. Worauf man normalerweise nicht achtet.
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das ist jetzt nicht hypothetisch, sondern Beobachtung. Das geht.
Ja. Man kommt da, glaube ich, auch mehr bei sich selbst, als nur ja, da draußen oder die Zukunft und die Vergangenheit an, das, was jetzt gerade ist.
Einfach, huch, ja, wow, ich atme. Hatte ich ganz vergessen.
Ja, ja,
oh, ah, ja.
Es geht so schnell, es geht so schnell aus dem Sinn, ja. Es ist wie, wenn man ein Auto fährt, dann ist ja auch das Geräusch des Motors, den vergisst man manchmal, hört man irgendwann gar nicht mehr.
Gott sei Dank.
Ja, aber er ist trotzdem immer da und ohne den Motor würde es nicht fahren.
Richtig.
Also das heißt, dass man vielleicht manchmal das Grundlegende vergessen, was sozusagen uns auch
das ist der Punkt,
bewegt. Ja.
Das große Vergessen.
Die Wurzel. Hm. Ja, also, dann, das ist vor allen Dingen das, was bei dir jetzt hochkommt, wenn es um inneren Frieden geht, diese Achtsamkeit. Und was war das andere nochmal? Achtsamkeit und...
Ich habe nur verschiedene Worte.
Ach so.
Für dieselbe Tatsache.
Okay.
Oder... natürlich mein Lieblingsgedicht von Padmasambhava, dem großen indischen Meister, der damals vor 1500 Jahren oder so den Buddhismus von Indien nach Tibet gebracht hat. Der sagt, im unendlichen Mandala des Raumes haben alle Phänomene leicht Platz, sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Und im unendlichen Mandala der Geistessenz haben alle Gedanken und Gefühle leicht Platz. Sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Und das ist ein bisschen wie im Naturkundemuseum. Das zu überprüfen in der Enge der U-Bahn. Oder an einem gestressten Tag, du hast ja gefragt, wie komme ich zur Ruhe an einem gestressten Tag.
Ja.
Da dran denken, es überprüfen. Genau jetzt. Ist da noch Weite? Hat es noch Platz? Und ist noch ein bisschen Weite übrig? Bis jetzt stelle ich und alle, die ich frage, immer fest, ja. Da ist noch Weite. Das Wesentliche ist, das oft und oft und oft zu überprüfen, um dadurch Wurzeln und Gewissheit zu kriegen.
Hm.
Dann weißt du irgendwann ganz gewiss, alles, was geschieht, sind Dinge innerhalb des Raums oder innerhalb dieses riesigen, unendlichen Mandalas. Die Weite ist immer da.
Mhm.
Und das ist ja das, was uns geschieht, wenn wir im Stress oder Ärger oder irgendwas gefangen werden, dann fühlen wir uns eng. Und alles wird eng.
Mhm.
Und dann Atem und die Überprüfung, um wieder festzustellen, nee, das stimmt nicht, auch jetzt. Immer noch Weite.
Ja.
Liebe.
Sogar das Gefühl der Enge findet innerhalb der Weite dann statt.
Exakt.
Und es wirkt nur eng, wenn es auch fokussiert ist, nur eingezoomt und dieses kleine Enge da.
Genau.
Hm. Ja, das klingt schön. Klingt
das
schön.
Ist schön.
Viel, nach viel Platz, nach Freiheit. Entspannt.
Und Freude.
Ja. Ja, da geht das Herz auf.
Ja.
Du arbeitest ja auch als Ärztin. Dazu habe ich ein paar Fragen. Das finde ich nämlich sehr spannend. Was bedeutet jetzt Heilung für dich? Hast du, wie definierst du für dich Heilung?
Als
Ärztin gerne.
Ist immer nur temporär, die Heilung.
Hm.
Also, du kommst zu mir, hast Rückenschmerzen oder so.
Ich mache
die Behandlung und dann vielleicht schaffen wir es, dass die Rückenschmerzen weggehen.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass du nicht in einem Jahr wieder welche haben kannst.
Ja.
Eine Heilung im Bereich des Körperlichen ist aufgrund unserer Sterblichkeit als fleischliche Wesen immer temporär. Das muss man wissen. Hm. Dass der alte Kampf und der alte Schmerz aller Ärzte immer,
ja,
dass wir natürlich immer alles dran geben, jemand zu helfen, etwas zu heilen und zugleich wissen, irgendwann stirbt er.
Also was Festes wie die feste Gesundheit oder Heilung, das ist also sozusagen eine Idee. Also nicht das vielleicht sogar irreführend, aber das.
Ja, jeder weiß es natürlich.
Ja.
Jeder weiß es.
Naja.
Aber zugleich heilen und heilig liegt nah beieinander, also Worte, aber es heilig könnte bleiben.
Mhm.
Weil das ja wieder die Dimension berührt und betrifft, die nicht von Sterblichkeit bedroht ist.
Mhm. Was größer ist als Sterben.
Richtig.
Wie fließt denn dein Erwachtsein in deine Arbeit als Ärztin mit den Patienten ein? Weißt du nicht genau?
Du müsstest die Patienten fragen.
Ich meine, vielleicht hast du beobachtet, dass du vielleicht andere Ärzte kennengelernt hast und gemerkt hast, dass du den Patienten vielleicht ein bisschen ganzheitlicher behandelst?
Das
oder
habe
so?
Ich vorher schon. Also ich ich arbeite seit 1990 in meiner kleinen Praxis mit Homöopathie und Akupunktur und hatte immer den ganzheitlichen Ansatz. Da hat sich in meiner Arbeit nichts geändert.
Mhm.
Was sich geändert hat, ist, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe für die Praxis.
Ach so, macht es dir aber noch Spaß?
Macht mir Spaß.
Tätigkeit als Ärztin?
Oh ja. Aber es ist sehr geschrumpft. Mhm. Weil jetzt sitze ich ja zum Beispiel hier in Berlin und nicht in München in meiner Praxis.
Also die Schwerpunkte, die du hast, habe ich gelesen, sind Homöopathie, richtig ausgesprochen? Ich mag, das macht es immer so schwer.
Homöopathie
und Akupunktur.
Richtig.
Homöopathie hat ja bei einigen den Ruf, Placebo-Medizin zu sein. Da wirst du sicherlich nicht mit übereinstimmen. Deswegen interessiert mich, wie du es siehst und wie du auf eventuell solche Vorwürfe reagierst, die vielleicht manchmal, die du liest oder die begegnen.
Ich war ein paar Jahre lang Vorsitzende vom Ärzteverband der homöopathischen Ärzte. Das ist aber sehr lang her, das war Mitte der 90er Jahre. Zu der Zeit habe ich natürlich sehr politisch und heftig und reagiert auf Vorwürfe dieser Art. Jetzt bin ich Gott sei Dank nicht mehr in so einer Position. Und wenn ich dann solche Vorwürfe lese in der Zeitung, perlt es eigentlich an mir ab, weil ich weiß, was ich tue in meiner Tätigkeit als homöopathische Ärztin und ich weiß, was es bewirkt bei meinen Patienten.
Hm.
Also ich habe auch nicht mehr das Vergnügen großer emotionaler Aufwallung bei wenn wieder diese Diskussionen losgehen.
Mhm.
Und es gibt ganz erstaunliche Dinge, die mit Homöopathie zu erreichen sind, manchmal, nicht immer.
Ja, erzähl ruhig, ich bin gespannt, das zu hören. Meine Mutter hat auch sehr auf Homöopathie geschworen.
Jetzt fällt mir natürlich gerade keinen. Zum Beispiel eine Dame, die war mal bei mir vor 20 Jahren oder so, hatte eine Hauterkrankung, die als unheilbar gilt und die außerdem ziemlich entstellend auch ist. Der habe ich damals ein homöopathisches Mittel gegeben, habe ich selber gar nicht wirklich dran geglaubt. Die wollte das halt. So geht es mir manchmal. Wenn ich dem Patienten sage, na, sagen wir mal 20% Chance, mehr gebe ich der Sache nicht, aber wir können es versuchen. Und mich die Patienten dann überzeugen, dass es doch gewirkt hat. Diese Dame jedenfalls habe ich dann nicht mehr gesehen. Oh. Bis vor kurzem.
Oh.
Da habe ich gedacht, naja, die wird nicht mehr kommen sein, weil es nicht gewirkt hat.
Mhm.
Dann kam sie wieder, gar nicht lange her, jetzt mit einer ganz anderen Krankheit. Und dann sagt sie, naja, ich war nicht mehr da, weil einfach alles weg war.
Was? Oh.
Ja. Das geht mir sehr oft so. Ich sehe die Patienten nicht mehr und denke eigentlich, dass ich versagt habe. und irgendwann hört man dann mal wieder was und erfährt, dass es kein Versagen war, sondern die Leute einfach gesund sind. Aber wie gesagt, immer ist es nicht so.
Da du ja gerade hier bist und da auch Akupunktur was ist, was du gerne machst, mich interessiert das auch sehr, das Thema, würde ich mich fragen, wie, was ist denn da der Vorteil, wo und wie hilft denn Akupunktur? Also besonders aus deiner Erfahrung natürlich.
Setze ich am liebsten bei schmerzlichen Problemen ein, also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und bei Allergieerkrankungen. Aber es wirkt wirklich hervorragend bei allem, was den Bewegungsapparat betrifft.
Den Bewegungsapparat, also das heißt Muskeln auch und so?
Muskeln, Knochen, Bandscheiben, Faszien, die ganze Geschichte.
Ja, also es hilft sehr bei körperlichen Beschwerden.
Akupunktur setze ich am liebsten bei den, die Chinesen nennen das die äußeren Krankheiten ein. Das ist alles, was den Bewegungsapparat betrifft, die Muskeln, die Knochen, die Haut, Kopfschmerzen, alle so Dinge. Homöopathie setze ich dann meistens so im Bereich der inneren Medizin ein, also für Asthma oder Darmgeschichten, psychische Geschichten, Kinderkrankheiten, Entwicklungsstörungen und so weiter. Und ich mache natürlich auch Schulmedizin.
Wo siehst du denn eigentlich so die Vor- oder Nachteile der westlichen Medizin? Weil das, was du jetzt das mit der Akupunktur ist ja eher ein bisschen östlicher, denke ich. Ne? Das ist
chinesisch ursprünglich. Ich glaube, dass wir im Westen in unserer medizingeschichtlichen Entwicklung super gute Diagnostiker geworden sind. Das haben die Chinesen nie. Also die machen die Pulsdiagnose, das ist mehr eine energetische Bestandsaufnahme. Aber unsere wunderbaren Kernspinnapparate oder was wir alles feststellen können im Körper, das ist im Osten nie entwickelt worden. Da sind wir sicher viel, viel besser. In der Therapie gibt es viele Bereiche auch, wo die westliche Medizin spitze ist.
Mhm.
Also HIV oder auch Antikrebsmittel, auch manches Antibiotikum ist super wichtig und gut. Auch manche Psychopharmaka. Also wie gut manche Menschen, die an einer schizophrenen Störung zum Beispiel leiden, trotzdem leben können, ist wunderbar. Das verdankt man alles der westlichen Medizin. Ich möchte nicht darauf verzichten müssen. Aber es gibt ganz viele Sachen, wo die östliche Medizin oder auch die Homöopathie angebrachter und besser ist.
Scheint so, als wenn sich das sehr gut ergänzt aus deiner
Für
Sicht.
Absolut.
Ja.
Mein medizinischer Stuhl steht zumindest mal auf drei Beinen. Die normale westliche Medizin, die Schulmedizin, die Akupunktur und die Homöopathie. Und da steht mein Stuhl sehr gut.
Und tut irgendwie aus deiner Erfahrung nach dein Erwachen mit einfließen, auch bei der Behandlung, ärztlichen Behandlungen der Patienten oder?
ist davon auszugehen, aber ich habe mich das nie gefragt.
Ach so, okay. Ja, dann läuft es wahrscheinlich einfach natürlich und umso schöner.
Ich finde es interessant, dass du die Frage stellst.
Naja, es kann ja sein, dass du sagst, vor dem Erwachen, sagen wir jetzt mal, ja, dass, da warst du ja auch schon Ärztin, schätze ich mal, dass vielleicht seitdem etwas sich geändert hat im Umgang mit dem Patienten oder in vielleicht, was für Heilmittel du wann greifst oder irgendwie so. Okay.
Ich glaube, das ist eher eine harmonische, natürliche Entwicklung, wo ich nicht unterscheiden kann, was hat jetzt mit einem inneren, spirituellen Erkennen zu tun und was ist einfach zunehmende Erfahrung einer alternden Ärztin.
Ja.
Kann ich nicht auseinanderhalten.
Hätte sein können.
Jedenfalls, ich bin keine Wunderheilerin geworden, okay. Um das mal klarzustellen. Aber ich bin eine gute Ärztin.
Ich habe gelesen, dass du auch was anderes bist, und zwar bist du in einer christlich-katholischen Familie aufgewachsen. Und ich will einfach mal fragen, jetzt auch mit der ganzen Einsicht, die du hast, wie ist denn dein Verhältnis zur Kirche?
Nicht das Beste.
Oh, warum nicht?
Also man muss unterscheiden zwischen Kirche als Institution und christlicher Weltanschauung als spirituelle Haltung. Sind zwei Paar Stiefel. Du hast aber gefragt nach Kirche.
Ja.
Empfinde ich als eine sehr starre, machtbetonte, nicht unbedingt liebensfreundliche Institution.
Okay, also aber offenbar bist du dem christlichen Gedanken dahinter ja dann doch eher zugetan als der Institution, die das
mit verkörpert. Jesus habe ich kein Problem.
Ah, okay. Was hältst du denn von der Bibel an sich?
Deswegen gibt es gute Sachen drin. Mhm. Und es gibt auch Sachen drin, die ich nicht wirklich als von Jesus kommend hören kann. Es gibt sicher viel, was später hinzugefügt wurde, insbesondere in den Paulusbriefen oder so, auch in manchen Dingen, die im Evangelium stehen. Altes Testament ist nochmal eine andere Geschichte, ist eine andere Zeit. Das ist zum evolutionär zu großen Teilen überholt.
Denkst du denn, dass Jesus erwacht war? Wenn man davon ausgeht, was man größtenteils liest in der Bibel von
Jesus war Jesus? Bestimmt ein großer Bodhisattva. Ein großer, ja, so in dem Jargon, wie er jetzt benutzt wird, würde man sagen, erwacht.
Gibt es da irgendwelche Stellen, an die du dich erinnern kannst oder die du besonders magst? Oder wo du sagen kannst, das fand ich sehr, da heilt für mich wieder auch, was ich selbst erkannt habe von dem Wort, weil du hast ja gesagt, ein paar der Worte sind nicht so passend offenbar.
Wenn du jetzt von diesem Erwachen als biografischen Moment, ist das, was du fragst bei Jesus?
Eine Erkenntnis.
Das war wahrscheinlich bei der Taufe im Jordan, als sich der Himmel auftut und der Heilige Geist auf ihn herniederkommt.
Und Worte, die er dann spricht zu den Leuten, hörst du da bei manchen Sätzen raus, was man heute vielleicht moderner ausgedrückt nichts anderes wäre, wie manche erwachte Lehrer sagen?
Wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Zum Beispiel, fällt mir spontan ein. Ich habe jetzt nicht die ganze Neue Testament auswendig hier. Aber das zum Beispiel. Bist okay. Du christlich orientiert?
Ich bin aufgewachsen als Evangele, aber in einer Familie, die nicht so gläubig war. Also, wir sind nicht viel in die Kirche gegangen. Ich bin zwar konfirmiert worden und so, aber da war jetzt nicht von wegen so, du gehst jetzt Sonntag in die Kirche und wir gehen jeden Sonntag in die Kirche, sondern das war eher so nicht so die Hauptsache.
Ja, bei uns war es schon so sehr eng.
Was hältst du denn von dem Konzept Gut und Böse, Gott und Teufel? Wie passt denn das für dich in diese ganze Erwachenserkenntnis rein?
Gar nicht. Also sag mal so. Der Teufel ist eine irre Zusammenballung von Dummheit, die gelegentlich den Menschen befällt und ihn saublöde Sachen machen lässt. Den Menschen saublöde Dinge tun lässt oder gewaltsame oder ja, dumme Dinge.
Klingt so ein bisschen wie so eine Verwirrtheit. Als ein wirklich böser Geist oder so.
Ja. Auf jeden Fall ist logisch und klar, wenn Gott, dann muss Gott, ist unendlich und ewig. So. Das heißt, alles andere muss kleiner sein. Richtig? Das heißt, einen Teufel im Sinne eines quasi ebenbürtigen Gegenpols kann es nicht geben. Wenn nur auch etwas, was auch immer, was innerhalb des unendlichen Mandalas, des Raumes, eine kleine Wirkung hat. So, erstens. Zweitens, da, wenn wir den Begriff Gott nehmen möchten und davon ausgehen, Gott ist unendlich und ewig, dann kann es auch nichts geben, was irgendwie ist wie ewige Verdammnis oder Hölle. Das kann ja nirgends stattfinden, weil es nichts geben kann außerhalb des Göttlichen oder vor oder nach dem Göttlichen. Also, das ist durchgefallen, das gibt's nicht. Damit hat auch der Teufel viel von seinem Teuflischen verloren, weil wohin will er denn die arme Seele bringen? Also was es natürlich geben kann und was es ja auch tatsächlich gibt und wir beobachten können innerhalb dieses Lebens, sind zeitlich begrenzte höllische Zustände, die unser Geist uns verschafft. Ja? Vom extremen Liebeskoma bis zur psychiatrischen Krankheit.
Ja.
Aber alle diese Zustände innerhalb des Geistes haben einen Anfang und haben ein Ende.
Ja.
Können nie ewig sein.
Ja, ja.
Also ist nicht so weit her mit dem Teufel.
Die totale Macht, die manche fürchten, ist dann nicht möglich, dann klar.
Nein.
Und diese Idee gut und schlecht, dass manche Menschen glauben, ich bin ein schlechter Mensch und ich muss irgendwas tun, damit euch allen beweise, dass ich doch gut bin. Also mir begegnet das erstaunlich häufig, dass manche Menschen offenbar glauben, ihren Wert, sich des Lebens wert zu sein, erkämpfen zu müssen, und um zu beweisen, dass sie irgendwie ein guter Mensch sind oder ein nützlicher Mensch sind.
Okay. Wichtige Frage.
Nun, ja genau.
Mehrere Aspekte. Ich versuche den Faden, also ich versuche meine eigene Ordnung zu halten. Wir müssen nicht, sondern es ist Tatsache, dass Wirklichkeit hat unterschiedliche Dimensionen. Es gibt die Dimension der, die letztendliche Dimension des, wo wir schon gesprochen haben, was kein Anfang und kein Ende hat, weder in Zeit noch in Raum, was in manchen Kulturen Gott genannt wird, in anderen Kulturen Shunyata oder wie auch immer. Da kann es kein Gut und Böse geben, in dieser Dimension, der in der im Raum selbst, der Raum beinhaltet einfach alles. So, Dann aber gibt es innerhalb dessen und zeitlich und räumlich begrenzt die historische Dimension oder die relative Dimension von Tischen und Kameras und Menschen und Räumen und Fallen, Häusern und so. Da gibt es Gut und Böse. Natürlich. Das heißt, beides. Nachvollziehbar?
Ja, klar, natürlich. Okay. Ich dachte nur, dass du noch mehr sagst dazu.
Noch mehr.
Also, nee, es hätte ja sein können, dass du, dass, ich finde es ja besonders spannend, dass die Menschen denken, sie wären irgendwie böse oder gut. Und diese da gibt es ja auch die sogenannte Erbsünde, von der manche glauben, dass sie halt eben von Haus aus sündigt auf die Welt kommen und schlecht sind und sich irgendwie durch positive Handlung gut machen müssen oder sowas, damit sie nicht in die Hölle landen natürlich.
Das ist das Erbe einer falsch verstandenen Bibel. Das ist halt das Tragische. Dieses Erbe wird aber gepflegt nach wie vor von der Kirche. Ja. Weil genau das ein wunderbares Machtmittel ist. Deshalb,
ängstliche Leute sind gefügige Leute sozusagen. So.
Ja. Ich bin zutiefst überzeugt, dass jedes Wesen, nicht nur Menschen, jedes Wesen ist grundlegend gut. Das heißt, wir haben alle wirklich ausnahmslos Güte in unserer Essenz mit ihren Qualitäten von Klarheit, Liebe und Freudigkeit. So. Das haben wir alle. Das ist nichts Besonderes. Das ist wichtig. Dafür kann man sich nicht auf die Schulter klopfen, da kann man keine Noten dafür kriegen, weil wir das alle gleich haben. Niemand mehr, niemand weniger. So. Das heißt aber nicht, dass wir uns alle und immer dementsprechend benehmen. Richtig?
Ja.
Kann man nicht behaupten.
Nicht wirklich.
Nein. Das heißt, auch da ist beides da. Erst muss festgestellt werden, du bist auf jeden Fall grundlegend gut. Und dann können wir schauen, was wäre vielleicht noch zu tun, um das auch noch besser zum Vorschein kommen zu lassen.
In einzelnen Handlungen, im Alltag, im Umgang mit den Liebsten.
Und oder ganz wichtig ist mir, diese Überzeugung und diese Gewissheit über die grundlegende Gutheit ermöglicht mir ja geradezu noch klarer zu urteilen über etwas, was ich an jemandem nicht gut finde. Weil wenn ich jetzt sage, du, das ist gar nicht gut, das Böse, was du da machst, dann werfe ich ja den Menschen nicht damit weg. Oh, der ist immer noch grundlegend gut und kriegt seinen Respekt und Zuwendung. Und ich kann gleichzeitig ganz klar sagen, ey, das ist böse, lass das mal.
Ja.
Verstehst du?
Ja, das erinnert mich an Worte, die der Dalai Lama benutzt hat im Vergeben. Da hat er nämlich gesagt, make a distinction, trenne zwischen Aktion und Akteur.
Exakt.
Und der Akteur ist immer noch ein Mensch, immer noch Empathie, Mitgefühl, die Aktion, da kann man sagen, nee, ist nicht gut, lass es sein. Und das ist halt vor allen Dingen auch deswegen gut, weil man dann mit einer Nächstenliebe auf den anderen zugehen kann, die nicht verurteilt zutiefst oder so.
Aber und nicht mit Idiotenmitgefühl.
Ja, gut.
Ja, den Begriff gibt es auch.
Idiotenmitgefühl?
Ja, das ist dieses Mitgefühl, wo dann alles gleich ist und alles so süß und triefend wird.
Ach so.
Wo man nicht mehr sagen kann, du, das ist nicht in Ordnung.
Naja, dann vergisst man das vielleicht schnell, dass der andere dann vielleicht doch das vielleicht so funktioniert, dass er sich das zunutze macht, diese Gutmütigkeit und so, ja, schon. Ja, aber also grundsätzlich jedenfalls hat er gemeint, dass es auch nützlich ist, und wenn man mit dem anderen verhandelt und man kommt dann immer noch mit einem Mitgefühl rüber, dann ist das anders, als wenn man ihn jetzt persönlich für alles verurteilt und hassend gegenübertritt, weil der andere dann weniger von sich aus, wenn er die Tendenz hätte, sich vielleicht zu versöhnen, ist diese weniger gegeben, wenn man ihm mit einem Angriff entgegenkommt und mit einem Hass, als wenn man sagt, so, das fand ich nicht gut, aber irgendwo merkt der andere, dass er nicht grundlegend verurteilt wird.
Richtig.
Das ist also mehr Möglichkeit, dass der andere sein schlechtes Handeln gegenüber einem tendenziell vielleicht, wenn es überhaupt sein soll, dann eher ändert, weil sonst die Änderung dann nicht möglich ist, durch die weitere Trennung.
So, das heißt, immer wieder, ist wichtig, der kleine Geist oder der etwas dümmere Geist will immer das Entweder-Oder. Mhm. Das Intelligentere oder Wahrere ist meistens das Auch oder der mittlere Weg, sagen die Buddhisten. Mhm. Das heißt, wenn du fragst, gibt es Gut oder Böse, Ja oder Nein, dann sage ich, es gibt's und in einer anderen Dimension gibt es nicht. Es ist beides.
Mhm.
Und immer wenn wir zu diesem Beides kommen, taucht eine große Freiheit auf. Und das ist, damit können wir umgehen und da kann man wirklich Handlung auch drauf aufbauen.
Mhm. Okay. Gut. Kommen wir noch zu was anderem, weil auf deiner Website habe ich noch was gelesen, das fand ich sehr spannend. Dass du in München lebst, in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft mit Menschen, die jetzt deine Arbeit mittragen und organisieren und du wohnst mit denen zusammen. Ist es eine Art spirituelle Lernsituation für die Menschen deiner Lebensgemeinschaft, mit dir zusammenzuleben?
Da sitzt einer, er nickt ganz heftig.
Ja, da kann ich, da schwenke ich jetzt nicht hin, weil das nicht alles so schön aussieht, aber da wird genickt schon mal.
Ist ja eine ganz, ganz kleine Gemeinschaft oder WG. Wir sind insgesamt 6 Menschen. Das ist mein Mann, der mich jetzt auch gerade begleitet und heftig genickt hat. das ist mein Ex-Mann mit seiner neuen Frau.
Oh.
Und dann noch 2 alleinstehende Damen.
Ja. Mhm.
Altersmäßig sind wir zwischen Mitte 30 und fast Mitte 70. Keine Kinder sind im Haus. Hat sich nicht ergeben. Wäre aber gegangen auch. Und meine Idee dabei war eine sehr einfache, wie meine Ideen sind meistens ziemlich einfach.
Mhm.
Zu der Zeit war ich allein, eben nachdem mein erster Mann weg war.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, alleine lieben, das ist nichts für mich. Insbesondere alleine essen. Und nein, das ist nicht meine Art. Dann war es gar nicht so leicht, einen neuen Partner zu finden und habe halt erst auch niemand gefunden. Und dann war ich Mitte 40, dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Angenommen, es kommt keiner mehr, der passt. Was ist die Alternative? Dann habe ich mir gedacht, ich gründe eine Familie. Ich will eine Familie. Und ich gründe die auf Basis von Geistesverwandtschaft anstatt Blutsverwandtschaft.
Mhm.
Das war die simple
Interessant.
Idee. Dann habe ich mir gedacht, gut, Familie darf nicht zu groß sein. Deshalb habe ich von vornherein gesagt, auf keinen Fall mehr wie 8, damit man noch eine gewisse Verbindlichkeit auch wirklich halten kann.
Ja.
Mhm. Zu viele, dann wird das zu komplex. Das ist dann schon ein Dorf.
Ja.
Dorf wollte ich 8 nicht.
Ist ja schon eine Menge.
Ja,
ich wohne hier tatsächlich 6. in einer WG, also die WG, in der das hier stattfindet, in der ich wohne, da sind schon 8 Leute am Leben. Das ist schon sehr viel.
Ja, das kann schon komplex werden.
Ja.
Aber alles, was drüber ist, ist dann schon Dorf.
Ja, schon sehr unübersehbar dann, ja.
So. Und kaum hatte ich das geplant und auch schon Haus in Aussicht und so weiter, dann ist tatsächlich mein neuer Partner aufgetaucht, der dann auch mitmachen wird, worüber ich sehr froh bin. Hm. Ja, so kam das. Unser Zusammenleben ist schön und unspektakulär und ganz normal. Treffen tut man sich am Küchentisch, nicht etwa in irgendeinem Art von Tempel oder so, sondern wie in der
Familie. Das kann ja auch eine Art Tempel sein, die Küche.
Wie in der Familie üblich ist, ist die Küche und das zusammen beim Essen sitzen, was eigentlich ja, das ist, was regelmäßig stattfindet. Hm. Und ja, alle im Haus unterstützen meine Arbeit, was wunderbar ist. Und das in ganz großer Treue und unglaublichen Beständigkeit. Ja, das ist wunderschön.
Schön. Ich habe auch gehört, dass du die Menschen, die regelmäßig zu dir kommen, deine Sangha nennst. Wenn das falsch ist, dann berichtige mich bitte.
Richtig.
Weil das hat...
Korrekt.
Das kommt von meinem Chef, Devasetu. Der hat das letztlich gehört und mir gesagt. Mhm. Aber was ich da richtig spannend finde, ist, was bedeutet Sangha genau für dich jetzt? Ist das einfach nur Begriff für eine spirituelle Familie? Oder
könnte man sagen. Das wäre dann sozusagen, wenn wir jetzt gerade von der Familie gesprochen haben, mein Lebens- und Wohnumfeld, dann wäre jetzt das eine Kleinstadt. In der, die Sangha ist natürlich größer, das sind mehr Menschen. Sangha heißt, übersetzt, einfach nur Freunde oder Menschen, die miteinander auf demselben Weg sind. Und man begreift Sangha im Allgemeinen auch als die Menschen, die zum selben Lehrer gehen oder zum selben Guru in Indien und im Buddhismus. Und so ist es bei mir auch. Ganz einfach.
Haben die Menschen deiner Sangha eine besondere Bedeutung für dich? Und wenn ja, wie? Ja,
natürlich, ich liebe die. Und bei denen weiß ich, dass ich sie liebe. Also, ob ich dich mag, wusste ich ja nicht bis vor einer Stunde. Aber die kenne ich, das sind ja meine Leute. Mhm. Und da weiß ich auch, die können sich auf mich verlassen und ich mich auf sie.
Mhm. Hältst du mit denen in welcher Form hältst du mit ihnen Kontakt? Einfach nur, dass sie dich besuchen?
Oder? Nein, mehr Besuch, ja, ich sie. Also ich komme ja jetzt gerade nach Berlin.
Ach so, ach. Da sind also Leute, die kamen mal zu mir und jetzt kommst du zu ihnen sozusagen auch?
Naja, klar. Ich bin ja jetzt von München nach Berlin gefahren, um den Leuten aus Berlin, die zu mir kommen wollen, einen Satsang zu geben. Mhm. Also ich bin weitergereist. Ja. Also ich besuche die Menschen in den Städten und manchmal besuchen die Menschen mich in München. Dann haben wir viermal im Jahr ein Retreat, also wo man die Möglichkeit hat, über mehrere Tage, dass wir dann länger zusammen sind und ein bisschen intensiver arbeiten können. Manche schreiben auch oder wir haben E-Mail-Kontakt oder ist natürlich wie immer und überall. Es gibt dann einen Kreis von Menschen, wo ein engerer Kontakt ist oder die gerade auch mehr brauchen oder wie auch immer. Dann gibt es Leute, die sieht man nur gelegentlich und dann gibt es einen äußeren, sich verlaufenden Kreis von Menschen, die man vielleicht nur einmal sieht oder sehr selten. So. Aber mir ist schon wichtig, damit ich wirklich, wirklich hilfreich sein kann, braucht es ein gewisses Maß an Einlassen.
Einlassen?
Und Verbindlichkeit.
Was genau meinst du mit Verbindlichkeit und Ergebenheit oder... Weiß nicht, vielleicht das kann sein, dass ich mich irre, du hast es gar nicht gesagt, zur Verbindlichkeit.
Verbindlichkeit. Ergebenheit, nee.
Okay.
Hingabe?
Hingabe, genau, das war's. Ja. Hingabe und Verbindlichkeit. Entschuldigung, mein Fehler.
Aber ist doch interessant. Der eine Art freudscher Versprecher. Hingabe und Ergebenheit wird gern verwechselt.
Mit Verbinden, mit
die beiden
Ergebenheit.
Dinge.
Also Hingabe und Ergebenheit. Und,
aber Ergebenheit ist ja was, wo ich mich kleiner mache, als ich bin.
Ja.
Hingabe ist was, wo ich mich dem Größeren öffne und damit selbst größer werde, als ich je dachte, sein zu können. Zwei, also es ist ein himmelweiter Unterschied, aber es wird gern verwechselt. Deshalb gut, dass es so passiert ist.
Gut, dass wir das erklärt haben.
Ja. Was ich mit Verbindlichkeit meine, ist was ganz Einfaches. Ich bin wie eine Art Bergführer. Ist mein Bild, das ich oft verwende, weil ich ja aus den Bergen komme. Ich bin wie eine Art Bergführer. Und der Weg auf einem Berg ist manchmal angenehm, manchmal unangenehm, manchmal steil, manchmal rutschig, manchmal einfach, manchmal schwierig. Wenn ich mir einen Bergführer ausgesucht habe, dem ich vertraue, das ist wichtig, ich brauche Vertrauen, dann ist es klug, bei diesem Bergführer zu bleiben. Es macht nicht viel Sinn, ständig die Wege zu wechseln, die Führer zu wechseln, auf alle 100 Meter bergauf. Insbesondere genau da, wo es vielleicht gerade schwierig wird oder der Weg ausgesetzt ist. Da ist natürlich die Tendenz am größten, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe wieder runter, ich nehme einen anderen Weg. Aber auf jedem Weg kommen diese Stellen. Und mit Verbindlichkeit meine ich die Bereitschaft, okay, wir gehen jetzt den Weg. Und ja, dieses Vertrauen und eine Beständigkeit. Ganz eine einfache Sache.
Was machst du denn, wenn jemand zuerst verbindlich scheint und dann auf einmal unverbindlich ist?
Kann ich gar nichts machen. Ich habe keine Sanktionen.
Ach so.
Nein, ich kann gar nichts machen. Ich kann das nur klar machen.
Okay.
Und
dass das
damit
hilfreicher ist, sozusagen.
Dass es hilfreicher ist. Und dadurch, dass ich das klar vermittle und auch gleich dazu sage, hoffe ich natürlich auch Menschen anzuziehen, die selber diese Verbindlichkeit auch schätzen.
Ja. Okay.
Die gut, ich ja auch
verstehe.
Auf meiner Seite zur Verfügung stelle. Also immer wechselseitig.
Okay. Damit das dann so dieser geschützte Rahmen sich
exakt,
bildet,
richtig.
Wo dann wirklich was erblühen kann, sozusagen.
Genau.
Ja, und nicht nur einfach so ein bisschen aufblitzt,
richtig.
Sondern.
Man kann sagen, es ist wie ein Garten.
Ja, genau. Das klingt ja noch schöner. Ja,
naja, auf Berge gehen ist auch schön.
Ja, das stimmt.
Aber auch wenn ich einen Garten anlege, es ist nicht sinnvoll, jedes Jahr die Beete woanders hinzumachen. Da wächst nichts ein.
Was gibt es denn Neues bei dir in der Sangha? Falls das eine Frage sich überstellen darf, wenn das irgendwie zu privat ist. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes, was du erzählen kannst, dass jetzt gerade irgendwie eine richtig schöne Sache ist, irgendwie eine tolle Erkenntnis passiert oder irgendwas, was durch dich berührt hat oder so.
Was gerade richtig schön ist, das habe ich ja schon im anderen Kontext angesprochen, ist, es ist jetzt bald ein Jahr, dass wir, also ich wechsle ja die Themen. Das habe ich von meinem Guru. Also Osho hat ja auch über Jesus gesprochen, über Buddha gesprochen, über Zen, über Sufi, über und immer von den verschiedenen Seiten betrachtet, immer wieder auf das eine hingewiesen. Da bin ich eben ähnlich, macht mir auch Spaß. Wir haben zum Beispiel auch schon, Jesus hatten wir ein ganzes Jahr mal, gibt es auch ein Buch drüber von mir. Dann hat man Ramana und alles Mögliche, viel. Und jetzt seit.
Osho hat alles in Englisch erzählt, oder? Das hast du in
Osho.
Englisch praktisch gelernt, was er
Ja,
erzählt hat.
ja.
Okay.
Indisches Englisch, ganz speziell. When the stars are shining.
Ja, das ist ein ganz charmanter Akzent, ne?
Slowly, step by step, coming closer to enlightenment. So hat er gesprochen, ungefähr. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja.
Ja,
Ja,
über
jetzt
Jesus
seit
ein Jahr gesprochen
eineinhalb
und
Jahren ungefähr bin ich selber sehr beschäftigt mit Thich Nhat Hanh. Und über Thich Nhat Hanh kam ich auch auf diese Achtsamkeit, Atem und so weiter Geschichte. Und mit diesen 16 Übungen aus dem Anapanasati Sutra sind wir jetzt seit bald einem Jahr. Und das berührt mich sehr und die anderen und berührt uns alle sehr, wie einfach das ist und wie tief und vor allem wie unabsehbar tief. Ich kann da für mich selber kein Ende finden. Was? Du machst wieder dieselben Übungen und entdeckst nochmal was anderes,
Neues, anderen
Neues
Aspekt,
und
ne?
noch tiefer und weiter. Wow,
Faszinierend.
das ist das Neueste, was wir zurzeit zu bieten haben.
Schön. Wie ist es denn so zu sehen, wie sich
Warte
die
mal einen
Menschen.
kleinen
Ups.
Moment, ich muss mal kurz.
Kein Problem.
Jetzt habe ich ihn.
Wie ist es denn zu sehen, wie sich die Menschen in der Sangha entwickeln, die dann auch
Wunderbar.
tatsächlich bleiben und.
Wunderbar. Wunderbar. Viel Geblühe und Gefruchte. Wunderbar. Macht große Freude. Da fühle ich mich dann wirklich wie eine Gärtnerin.
Ist das die Art, wie sich jetzt die Mitglieder dieser Sangha von Menschen unterscheiden, die nur in Anführungsstrichen in deine Satsangs kommen?
Das wage ich nicht zu beurteilen. Weil die Menschen, die nur gelegentlich kommen, die kenne ich ja nicht so gut.
Ja.
Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur über das was sagen, was ich kenne.
Ist denn die Energie in deinen Satsangs anders, wenn viele Menschen aus deiner Sangha dabei sind,
Ja.
als wenn hauptsächlich Menschen dabei sind, die nur gelegentlich kommen oder gerade mal
Ja.
da sind?
Ja. Das ist auf jeden Fall so. Das spüre ich. Und merke ich, und merkt man auch an der Qualität, also, wie soll ich sagen, das wie Sauerteig im Teig.
Wie geht es dir denn dabei? Ist es für dich auch anders, dann zu
Leichter,
sprechen? Leichter?
leichter. Ja, ist hilfreich. Das sage ich auch den Älteren, in Anführungsstrichen, Schülern, oft, dass es wirklich hilfreich ist, wenn sie da sind. Und das hilft mir und hilft auch denen, die dazukommen. Also ich hatte ja irgendwann Bedenken, das sind ja jetzt 16 Jahre, dass ich unterwegs bin, dass das dann irgendwann auseinanderklafft, ja, wie erste Klasse bis zur 15. Aber dem ist nicht so in dieser Art des Lernens und Wachsens, sondern es ist synergistisch. Also es unterstützt sich gegenseitig. Das ist wunderbar. Weswegen ich auch nie das Gefühl hatte, ich möchte Kurse oder Klassen oder es gibt es ja manchmal so einführen. Das
Fällst du da ein bisschen lockerer, offener?
ja.
Ah. Gut, wir kommen zu noch so was kleinem Spannenden. Und zwar steht auf deiner Website, dass du auch bayerische Bodenständigkeit mit ausstrahlst. Du kommst ja aus Bayern, das steht tatsächlich so da. Und dass du auch mitvermittelst. Was genau verstehst du unter Bodenständigkeit und welche Rolle spielt sie da für dich oder spielt vielleicht sogar gar deine bayerische Herkunft dafür?
Naja, wenn ich Beispiele aus den Bergen verwende, spielt meine bayerische Herkunft sicher eine Rolle.
Hat sehr, sehr schöne Berge in Bayern.
Ja. Ich hatte eine Phase irgendwann, da war ich schon bisschen ätherisch oder durchsichtig oder abgehoben oder so. Das bin ich nicht mehr. Das hat sich auch wieder gegeben. Mir ist das praktische Leben und das, die Erde und unser Miteinander und auch die, mir ist auch wichtig, wie die Menschen leben und die kleinen Dinge, die aber miteinander das Leben ausmachen. Das verstehe ich unter bodenständig. Auch versuche ich immer, so gut ich kann, eine Sprache zu benutzen, die man verstehen kann. Ich benutze zwar Fremdworte, aber ich versuche sie zu erklären, wenn ich sie benutze. Ich rede sehr gern bayerisch. Ich bemühe mich jetzt gerade, es nicht zu tun.
Also das hättest du von mir aus nicht tun müssen. Ich
Naja, aber
liebe
das sind ja
bayerisch.
so viele Menschen, die vielleicht nicht bayerisch können.
Ja, gut, das
Für die
stimmt auch
wird
wieder.
das Foto
Ja, die
machen.
würden sich dann vielleicht leichter tun. Ja.
Richtig. Mei, dass das auf der Website steht, das Pia bodenständig und was steht da noch?
Eine bayerische Bodenständigkeit, da
Bayerisch
steht eine Menge. Ich habe nur
bodenständig?
das jetzt speziell rausgesucht.
Bayerisch
So.
bodenständig ist, das ist natürlich auch der Eindruck, den andere Menschen von mir haben. Den Satz habe ich nicht geschrieben.
Ach so, aha, okay. Das hat deine Sangha. Nee,
Ja,
die Menschen,
irgendjemand,
die dir
ich weiß nicht
helfen.
mehr.
Okay.
Anscheinend komme ich so rüber und ich stehe aber dazu.
Scheint ja auch wunderbar zu passen, ne?
Ja.
Naja, gut. Ich habe noch so eine vorletzte Frage, die ist ein bisschen breiter gefächert, aber. Und zwar geht es einfach mal ganz kurz um diese aktuelle Weltlage, die wir haben. Ist bei jeder Frage natürlich, wenn du sagst, da kann ich nichts zu sagen oder da möchte ich nichts zu sagen, kannst du das natürlich gerne machen. Aber es wäre schön, wenn du dafür offen bist, ob du mal kommentierst, was jetzt gerade, es scheint ja gerade alles so ein bisschen angespannt zu sein. Da haben wir einmal den Brexit, da möchte sich gerne England trennen von der Union und Trump ist gewählt worden, bei dem viele auch sehr skeptisch sind, ob das so eine gute Idee ist. Und dann gibt es noch Drohgebärden, die NATO gegen Russland. Sache will da ganz viele Leute an der Grenze von Russland haben, damit in Anführungsstrichen, um im Ernstfall bereit zu sein. Aber das ist natürlich auch ein bisschen so eine Drohgebärde gegen Russland, das alles so ein bisschen angespannt ist. Es wäre spannend, wenn du das kommentierst, wenn du magst.
Ich versuch's. Ich wundere mich, dass ich mich im Moment nicht bedroht fühle. Also ich begegne sehr vielen, die sich gerade bedroht fühlen. Das heißt nicht, dass ich nicht in der Lage wäre, wegen Erleuchtung oder so, mich bedroht zu fühlen. Nee, nee.
Ja.
Ich wundere mich selber, nein, ich fühle mich nicht übermäßig bedroht. Mir geht's erstens nach der Wahl von Trump am nächsten Tag habe ich einen Link gekriegt, den ich jetzt leider nicht dabei habe. Da haben buddhistische Lehrer in den USA ihre Stellungnahmen abgegeben. Am nächsten Tag schon, fand ich,
Oh.
wow. Und das meiste, was die dazu geschrieben haben, geht mir und ging mir auch so. Nämlich ihre Gemeinde, ihre Sangha, ihre Schüler darauf hinzuweisen, nicht in Panik geraten.
Ja.
Panik ist noch nie ein guter Berater gewesen. Und wir haben keinen Grund für Panik. Worauf sie auch alle hingewiesen haben, in diesen Stellungnahmen war, wie wunderbar ist es doch, dass alles vergänglich ist. Ja, das ist wichtig. Okay, das heißt, das ist jetzt nicht, ich will das nicht klein machen oder so, sondern was wichtig ist, dass wir achtsam bleiben und aufmerksam bleiben. aber nicht in irgendeine Panik- oder Angstreaktion oder Überreaktion gehen. Also einzelne.
Ganz kurz, eine Sekunde. Meine Batterie zeigt mir an. Achtung, ich gehe gleich aus.
Das ist allerdings bedrohlich.
Ich hatte gehofft, dass sie das nicht tut, bis das Interview vorbei ist, aber zur Sicherheit, damit das nicht einfach mittendrin, wenn du gerade so schön redest, ausgeht, muss ich ganz kurz mal hier was einstöpseln, dann ist das auch schon wieder alles okay.
Ja, mein Samsung hat das.
Ja, sehr schön. Alles wieder okay, gerettet. Ja.
Also, wir sollten auch bei solchen Dingen versuchen, in der Mitte zu bleiben. Das heißt, weder in eine Haltung von geht ja mich nichts an, ist ja sowieso alles egal oder so gehen, noch in eine Haltung von Überaktionismus oder Panik. Mhm. Sondern wach bleiben. Auch wach bleiben, um, wenn notwendig, den richtigen Zeitpunkt für die richtige Handlung zu finden, für den Einzelnen. Mhm. Im Moment, keiner von uns hat Einfluss auf amerikanisches Wahlverhalten oder Politik. Wir haben Einfluss hier und wir können zum Beispiel hier durch ganz einfache Dinge wie miteinander reden, viel bewirken. Hm. Warte mal, wann war ich das? Nee, ich glaube, das war sogar vor fast 1,5 Jahren, als ich in Berlin war. Da war gerade diese große Flüchtlingswelle, die ja besonders durch München ist, durch meine Heimatstadt. Mhm. Und ich war sehr positiv berührt von der ganzen Geschichte. Mhm. Und vor allem davon auch, wie das die Herzen geöffnet hat in unserer Stadt und zu was wir alles in der Lage sind, wenn notwendig. Unglaublich. Mhm. Und zwar wir, die Bürger, nicht, das war nicht die Stadt und es war nicht der Staat erstmal in den ersten Wochen, das waren wir selber. Wir haben die alle durchgefüttert und die haben alle irgendwie schlafen können und das hat funktioniert. Mhm. Wow, tolles Gefühl. Mit diesem Gefühl kam ich nach Berlin und wir waren ein bisschen touristisch auch unterwegs, wie ich es dann gerne tue. Und an einer dieser Haltestellen dieser Straßenbahn, mit der alle Touristen da vom Alex zu durch die Gegend fahren, mhm. War dann ein Paar, auch nicht aus Berlin, und dann war sehr schnell spürbar bei einem kurzen Ratsch beim Warten auf die Tram, dass die eher so in Richtung Angst und AfD und so weiter orientiert waren. Mhm. Dann habe ich mit denen ein paar Sätze nur gewechselt, habe ich gesagt, ich bin ein paar Syrern begegnet, wo ich den Eindruck hatte, die sind sehr intelligent und ich glaube, die sind auch irgendwie gut. Also das, was wir vorhin geredet haben. Also ein paar simple Sätze. Und ich hatte den Eindruck, ich mag mich täuschen, aber ich hatte den Eindruck, dass irgendwie ein Vorhang ein kleines Stückchen aufgegangen ist bei diesen beiden Menschen, die ja eigentlich nur Angst hatten. Mhm, ja. Das ist nämlich der Punkt, die haben nur Angst.
Ja.
Und ich glaube, dass man in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Wirtshaus, wo auch immer, durch ganz kleine, unaufgeregte, relativ unpolitische, normal kommunikative Aktionen bei uns was erreichen kann. Mhm. Dass solcher Wahnsinn, wie er jetzt scheinbar da mit dem Einreisestopp und so in Amerika ist, bei uns nicht passiert. Was noch? Also, ich empfehle Achtsamkeit, Ruhe, keine Ängstlichkeit und menschliche Kommunikation. Mhm. Weil wir sind demokratische Länder. Deutschland genauso wie die USA. Mhm. Das heißt, die Haltung jedes Einzelnen ist sehr wichtig für die Politik des Landes. Und das muss uns klar sein. Mhm. Das alles
fragt
nach?
Ja, ich finde es einfach nur schön, dir zuzuhören. Hm. Ja, gut. Naja, momentan sieht das ja so aus, als wenn das bei uns nicht der Fall wird. Und vielleicht lassen sich auch ein paar, vielleicht lassen sich auch sogar die Amerikaner dann doch mal irgendwann wieder anstecken von diesem.
Ja, im Moment ist es ja so, heute ist der 10. Februar 2017, mal so für die Zuschauer.
Ja.
Weil die schauen das ja vielleicht in 3 Jahren an und keiner redet mehr von
Trump. Ach so, schon,
die
wissen
gar nicht, was
ja,
wir hier reden.
Wenn wir so weitermachen.
Das könnte sein. Im Moment kriegt er ja nur Gegenwind von seinen eigenen Richtern. Und Richter sind ja in Amerika höchst angesehen. Ist ganz anders wie bei uns. Die sind ja eine ganz andere Stellung, weil die ja geschichtlich eigentlich die waren, die immer vor Ort Gesetz und Verfassung vertreten haben. Wenn jeder Präsident, stell dir vor, du warst Cowboy in Texas, der Präsident war ein paar Wochen weit weg. Mhm. Aber es gab einen lokalen Richter, der ist der Repräsentant der amerikanischen Verfassung.
Genau, ja.
Das heißt, die Richter, das ist ein bisschen anders wie in Europa.
Ja, ich verstehe.
Und diese Männer geben im Kontra.
Mhm.
Und das finde ich richtig klasse.
Die gibt es und das...
Richtig klasse.
Dann hatte der Trump auch irgendeinen trotzigen Tweet gemacht, bei Twitter hat er dann gemeint, so, ach, dieser möchte gern Richter mit seiner sogenannten Meinung und so. Und da lag er dann auch gleich ganz bei ganz
vielen schlecht. Präsidenten kommen und gehen, Richter bleiben.
Richter kommen und gehen, nicht?
Nicht so schnell.
Ach so, ja, gut. Na gut.
Und die Verfassung der Vereinigten Staaten, die ist älter als Trump.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten, die die Gründungsväter, haben sich die, glaube ich, genannt damals, sich und ihrem Land gegeben haben, dass die Tragkraft hat und sich beweist. Mehr als irgendeine Kasperlfigur.
Ja. So, eine Frage habe ich noch. Und zwar, die stelle ich gerne als letztes. Wenn ein dir bekannter und geliebter Mensch, dem Satsang und dergleichen aber unbekannt ist, der aber offen ist, der also wirklich offen ist zu hören, was du sagst, zu dir kommt und dich verzweifelt fragen würde, was in der Richtung, hilf mir, ich bin oft so unglücklich, was kann ich tun, damit mein Leben glücklicher und erfüllter wird? Hast du da irgendwie, ich fühle mich so unglücklich, hast du irgendeine Idee, was würdest du diesem Menschen denn raten?
Jetzt die Einsatzantwort.
Ja, das, was bei dir hochkommt, wenn du das...
Dass ich erstmal nachfragen würde, ein bisschen. Mhm. Weil es doch ein bisschen verschieden ist, was man raten kann verschiedenen Menschen, je nach Situation, in der sie sich gerade befinden. Könnte ja sein, der ist gerade sehr unglücklich, weil seine Frau im Sterben liegt viel zu früh oder sein Kind krank ist. Dann würde ich dem natürlich ein bisschen was, wenn es so, dein Kind ist tödlich erkrankt und du bist verzweifelt, dann würde ich dir sagen, du hast völlig recht, das gehört jetzt dazu, dass du verzweifelt bist, weil das ist einfach richtig, das ist einfach überhaupt nicht in Ordnung, dass dein Kind jetzt sterben soll. Mhm. Also würde ich das erst einmal dem Respekt zollen, der Verzweiflung, die da völlig gerechtfertigterweise da ist.
Raum geben.
Ja, wenn du sagst, du bist völlig verzweifelt, weil du immer noch nicht so erfolgreich bist, wie du denkst und sowieso und überhaupt, also dann würde ich anders antworten. Also, vielleicht eher mit dem Zoom. Ah, den guck mal, das Leben geht weiter. Mhm. Mhm. Und du bist jetzt ein vollgültiger Teil in diesem Moment dieses Lebens. Mhm. Aber in 30 Jahren sowieso nicht mehr. Mhm. Wenn andere deine Position und Platz einnehmen. Aber das Leben geht weiter. Mhm. Und wichtig ist, dass du, und das gilt jetzt für beide Fälle, also der zu Recht verzweifelt ist und der aus Gewohnheit verzweifelt ist. Mhm. Für beide gilt, versuch keines tiefer zu schauen und zu entdecken, dass in dir es gibt eine Freudigkeit in uns allen, die völlig unabhängig ist von inwendiger oder äußerer Situation. Mhm. Also selbst ein depressiver Mensch oder selbst der verzweifelt ist, weil sein Kind stirbt, hat in diesem Moment immer noch diese Quelle der feinen, beständigen, unbedingten Freude. Und die zu entdecken, trotz all dem und in all dem, das ist wunderbar. Und das sage ich aus eigener Erfahrung, aus verzweifelten Situationen. Das finde ich eigentlich, wie soll ich sagen?
Ist das nicht auch ein Wechsel von Freude und Unfreude?
Nein, da nicht. Meine Erfahrung ist, dass auch ich kann total verzweifelt sein, weil mir mein Mann weggelaufen ist, damals vor, weiß ich nicht mehr wann, der erste. Und wenn ich dann genau in die Mitte gehe, finde ich inmitten dessen immer noch diese Qualität von Freudigkeit. Dann bin ich immer noch verzweifelt.
Nee, was für eine Freudigkeit? So, juhu, ja,
nein,
toll!
Freudigkeit, sondern das ist eine feinere Qualität, aber ich kann sie auch nicht anders bezeichnen als...
So eine Lebensbejahung. So eine,
du weißt, wie sich Freude anfühlt.
Das ist eigentlich immer was Positives.
Das macht dir so...
Das empfinden wir vielleicht anders. Bei mir ist das, was nie kommt und nie geht, das hat keine Qualität. Das ist, ist einfach nur. Da ist nichts, das ist nichts mit positiv oder negativ, sondern es ist nur, aber es ist beständig. Mhm. Da ist also Ja und Nein beides und schön und unschön beides eine Geschichte letztlich, die sich daraus auflöst. Aber es ist letztlich etwas Stärkeres als Traurigkeit oder sowas und etwas, was immer da ist, egal wie traurig es scheint und worin Verzweiflung auch nur eine Erscheinung ist. So, also, aber das ist nur meine Beschreibung, die muss niemand anders haben.
Meine Beschreibung ist ähnlich plus bestimmte Qualitäten, die ich immer finde.
Von Freude, okay.
Liebe, Freudigkeit und Klarheit. Mhm. Wahrscheinlich noch mehr Qualitäten, aber die drei finde ich immer. Mhm. Und als Beispiel ein guter Freund von mir und auch einer von den alten Schülern, macht Arbeit mit jugendlichen Männern, vor allem Drogenabhängige in der Schweiz. Und die schickten ihm, jetzt ist er in Rente, immer die, mit denen die anderen Institutionen nichts mehr anzufangen wussten. Und oft auch Kriminelle und so. Und denen hat er immer gesagt, von dieser grundlegenden Gutheit mitsamt ihrem Strahlen und ihrer Freudigkeit. Und er sagt mir, es gab keinen, der das nicht verstanden hat. Musst du vorstellen. Und wenn diese Kerle das verstehen. Und das ist für ihn die Basis seiner Arbeit mit denen. Dann kann es jeder verstehen. Nicht nur verstehen, sondern resonierend wahrnehmen. Und das ist, wenn jemand verzweifelt kommt und diese, ich kenne die, der hat sie immer zu mir mitgebracht, seine Jungs. Also dieser Mann hat seine Klienten oft mitgebracht in die Retreats. Mhm. Also ich kenne viele von denen. Ich kenne manche, die wieder abgerutscht sind, und ich kenne aber auch viele, die inzwischen ein gutes Leben führen. Mhm. Und da finde ich ganz viele Zeugen, gerade unter diesen Leuten, weißt du? Mhm. Die dann auch Jahre später sagen können, ja, genau in der verzweifelten Situation, als keine Psychiatrie mich mehr genommen hat und selbst das Gefängnis nicht, und mir gesagt wurde dann von diesem Mann, ja, du bist grundlegend gut und du hast eine Freudigkeit in dir, die du selbst berühren kannst mit deinem Atem oder mit die, weil sie einfach in dir wohnt. Mhm. Wenn diese Leute mir sagen, auch Jahre später rückblickend, ja, das konnten sie empfinden, verstehst du? Mhm. Dann ist das ganz bestimmt etwas, was man jedem verzweifelten Menschen zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ups, das war jetzt ein zu komplizierter Satz.
Nee, also wenn es funktioniert, ist ja schön.
Der Hinweis auf die grundlegende Gutheit, mhm, die für jeden Verzweifelten, ob zu Recht oder Unrecht verzweifelt.
Okay. Ja, schön. Dann danke ich dir vielmals für die Beantwortung der Fragen. Ja.
Ich danke auch für die guten Fragen.
Ja, gerne. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Zukunft und für die Sangha.
Danke, gleichfalls, und allen, die bis hierher zugeschaut und zugehört haben, alles Gute und allen Segen. Ja.